Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner im Studio an einem Tag, der eigentlich der Tag der Entscheidung werden sollte in den USA.
Natürlich ist es im Interesse aller, dass wir so schnell wie möglich zu einem eindeutigen Ergebnis der US-Wahl kommen. Denn gerade für uns in der Wirtschaft ist es immer wichtig, Planungssicherheit zu bekommen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz offensichtlich noch nicht der Fall,
sagte BMW-Chef Oliver Zipse heute bei der Vorlage der Quartalszahlen. Dazu gleich mehr. Amerika hat also gewählt, doch wer ins Weiße Haus einziehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch immer unklar, auch wenn sich Amtsinhaber Donald Trump bereits zum Wahlsieger erklärt hat. Keine Planungssicherheit also und eine konfuse Lage. Und damit die Frage zum Start der Sendung an Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Wie gehen denn die Börsianer damit um?
Ja, eigentlich ist genau das eingetreten, was man am meisten befürchtet hat, dass die Lage unübersichtlich ist, dass es zu chaotischen Verhältnissen kommt, weil Trump sich ja schon zum Sieger erklärt hat. Von einem Albtraum, der wahr wird, ist die Rede. Die Börsen sind auf jeden Fall auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Tage zuvor haben Investoren auf einen deutlichen Wahlsieg Bidens, auf eine blaue Welle gewettet. Das kann man jetzt schon ausschließen. Der DAX ist aber heute auf Achterbahnfahrt. Es ging mit herben Verlusten los. Dann kam aber recht schnell die Erholung. Der DAX steht inzwischen sogar 0,8% höher bei 12.175 Punkten. An der Wall Street gehen die Märkte auch im Gleichschritt. Der Dow Jones leicht im Plus, der Dow Jones Future, muss man sagen. Die vorbörslichen Kurse an der Nasdaq schnellen sogar um 3% in die Höhe. Da wettet man ganz klar auf einen Wahlsieg Trumps. Über diese schwierige Gemengelage möchte ich jetzt mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sprechen. Herr Krämer, Sie haben mir verraten, dass Sie sich nicht die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Mit welchem Gefühl haben Sie denn heute früh auf die bisher bekannten Ergebnisse geschaut?
Ja, ich wurde dann doch noch wach um 4 Uhr und habe dann reingeschaut in mein iPad.
Die in der Mehrzahl für Biden.
In der New York Times, dass Trump vorne liegt in den umkämpften wichtigen Schlüsselstaaten. Und da dachte ich, ja, wieder mal geirrt, alle Prognostiker, Trump macht es. Aber als ich dann ins Büro kam, gegen 7:30, war die Sache wieder anders und alles war offen.
Das kann sich ja möglicherweise dann auch im DAX widerspiegeln. Der DAX ist ja tief im Minus gestartet, hat sich jetzt deutlich berappelt. Was sagt uns das?
Ja, also wir hatten eine dermaßen Achterbahnfahrt an den Börsen und ich glaube auch die Börsianer brauchen Zeit, das Ganze einzuordnen, denn es ist ja eigentlich sehr schlecht gelaufen. Das Ergebnis ist nicht klar. Trump deutet an, es nicht anerkennen zu wollen. Er spricht von Wahlbetrug und trotzdem steigen die Aktien. Also ganz rund bekomme ich das nicht.
Das ist auch für die Wirtschaft eine ganz große Herausforderung, wenn wirklich die schlimmsten Szenarien eintreffen würden. Staatsstreich, sogar monatelange Hängepartie. Das wäre Gift für die US-Wirtschaft, aber erst recht auch für die Handelspartner.
Ja, also sagen wir mal so, eine Unsicherheit von einigen Tagen, denke ich, ist für die Realwirtschaft nicht das Problem, aber natürlich Gift für die Aktienmärkte.
Also droht uns jetzt, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, ein heftiges Auf und Ab, bis denn klare Verhältnisse herrschen oder sogar noch drüber hinaus?
Ja, ich glaube, also wir müssen uns auf starke Schwankungen weiter einstellen an den Aktienmärkten, bis dann klar ist, wie das Ergebnis aussieht. Und das kann mehrere Tage noch dauern.
Man muss auf jeden Fall den Eindruck gewinnen, dass die Finanzmärkte ja eigentlich ihr Fähnchen immer nach dem Wind hängen. Zu Wochenbeginn glaubte man an die blaue Welle, also an einen Erdrutschsieg Bidens. Jetzt heißt es, och, man kann ja auch eigentlich ganz gut mit Trump leben. Hat man ja auch in den letzten 4 Jahren.
Ja, also die Wall Street neigt natürlich kulturell zu den Demokraten. Sie sehen das auch, dass Biden viel mehr Geld von der Wall Street eingeworben hat als Donald Trump. Aber das ist sozusagen die Moral. Ja? Und was das Geld anbelangt, da weiß natürlich die Wall Street, dass sie letztlich bei Donald Trump besser aufgehoben sind. Denn er wird die Steuern, die Unternehmenssteuern, nicht anheben. Und wenn Biden dran käme und die Hälfte der vorherigen Körperschaftssteuersenkung rückgängig machen würde, dann würden die Unternehmensgewinne der börsennotierten amerikanischen Unternehmen um 8% zurückgehen. Ja? Und das spürt man in der Kasse. Und insofern ist man für Trump.
Also eine klare Hausnummer sozusagen für Trump eigentlich. Deklinieren wir trotzdem nochmal das Ganze ohne Gewähr nochmal durch. Wer wird von einem Wahlsieg Trumps, wer von Biden am meisten profitieren?
Also von Trump profitiert zum einen der Unternehmenssektor, weil die Steuern niedrig bleiben, aber ganz speziell auch der Ölsektor. Und vermutlich auch die großen US-Technologieunternehmen, weil Trump wird die beiden Industrien anders als Biden wohl nicht mit mehr Regulierung überziehen.
In Europa wünscht man sich ja eher einen Präsidenten Biden. Mit ihm könnten sich die Beziehungen verbessern. So die Hoffnung, würde Biden dann den Handelskonflikt zumindest mit Europa beenden?
Ja, ich glaube schon, dass er auf die Verbündeten in Europa mehr Rücksicht nehmen würde. Aber machen wir uns nichts vor, auch die nach links gerückten Demokraten neigen ähnlich wie Trump zum Protektionismus. Die amerikanische Bevölkerung sieht China mittlerweile sehr, sehr kritisch. Und von daher wird jeder amerikanische Präsident den Handelskrieg, den Handelskonflikt mit China mehr oder weniger fortführen. Und auch ein Präsident Biden würde vermutlich am Ende von den Europäern verlangen, sich zu erklären, auf welcher Seite sie in diesem Konflikt zwischen den USA und China stehen, der ja mehr und mehr Züge eines Kalten Krieges annimmt.
Ganz kurze Frage und kurze Antwort. Die europäischen Börsen, weht denen ein rauerer Wind entgegen als den amerikanischen?
Ich würde da keinen so großen Unterschied machen. Beide leiden momentan unter der Unsicherheit. Und dann kommt es darauf an, wer der beiden als Präsident sich durchsetzt.
Vielen Dank. Das war Jörg Krämer von der Commerzbank. Die Frage, wer es wird, die sparen wir uns jetzt. Das müssen wir alle noch abwarten.
Viel Unsicherheit also. Spiegelt die sich denn, Frau Holz, auch am Devisenmarkt?
Die hat sich wieder gespiegelt. Die Unsicherheit hat nämlich den Dollar zunächst begünstigt. Das hat sich jetzt wieder geändert. Der Dollar gibt leicht nach. Der Euro steigt auf 1,1740 $.
Und auf wen wetten die Anleger denn derzeit? Gibt es da ein einheitliches Bild? Lässt sich da was ablesen an den Einzelwerten?
Also man muss eigentlich sagen, dass die Wetten eher in Richtung Trump-Sieg laufen. Es gibt Aktien, die davon profitieren. Zum Beispiel der Dialysekonzern Fresenius Medical Care. Für das Unternehmen ist der US-Markt sehr wichtig. Und gerade am Montag wurden mehr Gelder für die Dialyse locker gemacht. Die Aktien 6% höher. Autoaktien stehen dagegen etwas unter Druck, mit Ausnahme von Daimler. Eben wegen der Angst doch vor möglichen Strafzöllen unter einem Präsidenten Trump. Die Energiebranche ist gespalten. Unter Trump könnten alternative Energien leiden. Die Ölbranche frohlockt, aber Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex, die schmieren um 6% im TecDAX ab.
Dann schauen wir noch auf ein anderes Thema. In dieser Woche sollte ja eigentlich auch ein großer Rekordbörsengang stattfinden in China, nämlich der Ant Group. Das ist der Finanzarm des Online-Händlers Alibaba. Der wurde nun gestern abgesagt. Zu den Hintergründen werden wir gleich noch mehr erfahren. Gibt es denn darauf heute noch Reaktionen?
Und heftige Nachwirkungen gibt es, und zwar bei dem Mutterkonzern Alibaba. Die Aktien stehen massiv unter Druck in New York und jetzt auch in Hongkong. Noch kurz zu den Anleihen. Die gelten als sichere Häfen. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf -0,65%. Und Gold ist gefragt. Gold steigt auf $1,906.
Vielen Dank nach Frankfurt an Dorothee Holz. Und dann schauen wir nochmal auf die Ant Group, die nun doch nicht wie geplant morgen an die Börsen in Hongkong und Shanghai gehen wird. Mit dem in China populären mobilen Bezahldienst Alipay ist Ant zum größten Fintech-Unternehmen der Welt aufgestiegen, das online auch Kredite, Versicherung und Vermögensverwaltung anbietet. Daran beteiligt Alibaba-Gründer Jack Ma, der zweitreichste Mann Chinas. Wie kam es also dazu, dass die Aufsichtsbehörden so plötzlich gebremst haben? Steffen Wurzel dazu.
Offiziell spricht das chinesische Finanztech-Unternehmen Ant von einer freiwilligen Verschiebung des Rekordbörsengangs. Aber es ist ganz offensichtlich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Es gab offenbar Streit zwischen dem Management von Ant und den chinesischen Finanzaufsichtsbehörden. Am Montag hatten die staatlich kontrollierte Zentralbank Chinas und andere Behörden diverse Führungskräfte von Ant vorgeladen. Nach Medienberichten machten die staatlichen Kontrolleure dem Ant-Management klar, ihr, Ant, seid zwar ein aufstrebendes und erfolgreiches, milliardenschweres Fintech-Unternehmen, das den chinesischen Finanzsektor revolutionieren will, aber auch für euch gelten die staatlich-chinesischen Finanzkontrollregeln. Die Regeln also, die auch traditionelle Banken und Versicherungen in der Volksrepublik einhalten müssen. Wenige Tage zuvor hatte der Ant-Gründer und Multimilliardär Jack Ma mit einer Rede auf einer Finanzkonferenz in Shanghai für Aufsehen gesorgt. In der Rede hatte er sinngemäß gesagt, die bisherigen Finanzregeln in China seien veraltet und überkommen. Die Zukunft dürfe nicht mit Methoden von gestern reguliert werden, hatte Ma gesagt. Aussagen wie diese haben die chinesische Staats- und Parteiführung nach Ansicht vieler Analysten offensichtlich so sehr verärgert, dass der Ant-Börsengang auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Viele Analysten sagen heute außerdem, selbst Jack Ma, also einer der erfolgreichsten, angesehensten und reichsten Männer Chinas, kann es sich nicht leisten, die Wirtschaftsregeln der kommunistischen Führung öffentlich zu kritisieren. Mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro sollte der Ant-Börsengang morgen der größte der Wirtschaftsgeschichte werden.
Soweit Steffen Wurzel. China gehört ja zu den Volkswirtschaften, die sich schneller von der Pandemie zu erholen scheinen als andere. Davon profitieren hierzulande vor allem die großen Autobauer, Volkswagen, aber auch Daimler kehrte überraschend schnell in die Erfolgsspur zurück und steigerte den Betriebsgewinn im dritten Quartal massiv. Und auch BMW scheint sich zu erholen vom Corona-Schock des Frühjahrs. Ob sich diese Erholung fortsetzt, hängt allerdings nicht nur von China ab, sondern auch von der weiteren Entwicklung in den USA. Das deutete der BMW-Chef heute an. Michael Watzke hat zugehört.
BMW-Chef Oliver Zipse schaut derzeit mit großem Interesse und Spannung auf den noch ungewissen Ausgang der US-Wahl, denn
die USA sind uns sehr, sehr wichtig. Wir bezeichnen die USA oft als unser Second Home, denn allein im Werk Spartanburg beschäftigen wir über 11.000 Mitarbeiter und seit 1994 haben wir bereits über 5 Millionen BMWs gebaut und in die Welt exportiert.
Spartanburg liegt in South Carolina. Diesen Bundesstaat hat US-Präsident Donald Trump deutlich gewonnen. Aber North Carolina, der nördliche Nachbarstaat, ist noch too close to call und könnte das alles entscheidende Zünglein an der Waage werden. BMW-Chef Zipse will sich politisch nicht positionieren, aber er hofft auf eine baldige Entscheidung.
Natürlich ist es im Interesse aller, dass wir so schnell wie möglich zu einem eindeutigen Ergebnis der US-Wahl kommen. Denn gerade für uns in der Wirtschaft ist es immer wichtig, Planungssicherheit zu bekommen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz offensichtlich noch nicht der Fall.
BMW hat in den USA bisher 11 Milliarden Dollar investiert. Das Werk in Spartanburg ist der größte Automobilexporteur der Vereinigten Staaten. Aber der US-Motor stottert derzeit, vor allem aufgrund der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 ging der Umsatz in Nordamerika bisher um 25% zurück. Noch stärker als in Europa, wo der Rückgang -20% beträgt. Anders ist das Bild in Asien.
In China hat sich die Erholung im zweiten Quartal fortgesetzt. Per September stieg unser Absatz um 6,4% auf einen neuen Bestwert.
Insgesamt läuft es bei der BMW Group derzeit besser als gedacht. Das Ergebnis vor Steuern steigt im dritten Quartal auf 2,5 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite liegt bei starken 9,4%. Kurzarbeit gibt es in den deutschen BMW-Werken nicht mehr, trotz neuem Lockdown-Light. Und Oliver Zipse kündigte heute an,
2022 wird jedes unserer 4 Automobilwerke in Deutschland voll elektrische Fahrzeuge fertigen.
BMW hat den Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen an den Gesamtauslieferungen seit Anfang des Jahres um 20% gesteigert. Die Corona-Pandemie und die staatlichen Prämien wirkten dabei als Beschleuniger. Covid sei zwar noch nicht vollständig überwunden, so Oliver Zipse, aber der BMW-Chef findet,
wir haben die Lage trotz aller Unwägbarkeiten richtig eingeschätzt.
Die heute präsentierten Quartalszahlen untermauern diese Einschätzung. BMW hat die Corona-Krise besser gemeistert als viele andere Unternehmen.
Wir haben unseren Weltmarktanteil in der Pandemie auf 3,2% gesteigert,
sagt der BMW-Chef im Beitrag von Michael Watzke. Wohnraum bleibt knapp in deutschen Großstädten. Daran hat auch die Corona-Pandemie wenig geändert. Deshalb versucht die Bundesregierung nun mit einem Gesetzentwurf, Bauland zu erschließen und den Wohnungsbau zu fördern. Das sogenannte Gesetz zur Mobilisierung von Bauland aus dem Haus des Innenministers passiert nun heute nach langem Hin und Her das Kabinett. Und es geht nicht nur um Bauland, sondern auch um die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum. Panayotis Gavridis dazu.
Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln, das soll in Zukunft erschwert werden. Der Entwurf zum Baulandmobilisierungsgesetz ist im Kabinett nach langem Hin und Her heute beschlossen worden. Die Regelung, Umwandlungen zu erschweren, ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis Ende 2025.
Wir erleben ja, dass Investoren ganze Mietblöcke kaufen, umwandeln und die Mieterinnen und Mieter, die drin wohnen, verdrängen und am Ende dann für viel Geld wieder weiterverkaufen. Das wird in Zukunft sehr schwer.
So Sören Barthol, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Konkret sieht der Entwurf vor, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt eine Genehmigung der Behörden nötig ist. In welchem Gebiet konkret ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt, legen die Länder fest. Das kann dann der Fall sein, wenn die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt oder wenn Neubauten nicht ausreichen, um den steigenden Bedarf an Wohnungen zu decken. Es gibt aber kein Gesetz ohne Ausnahmen. Auch hier sind welche vorgesehen. Behörden müssen einer Umwandlung zustimmen, wenn es sich beim Grundstück zum Beispiel um einen Nachlass handelt oder wenn eine Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte oder wenn mindestens an 2/3 der Mieterinnen und Mieter die Wohnungen verkauft werden. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, kritisiert diese Ausnahmeregel.
Das bedeutet aus unserer Sicht, da es nicht reglementiert ist, es bedarf lediglich der Absicht und da diese Absicht nur für 2/3 der Wohnungen gilt, dass er 1/3 frei verkaufen kann.
Es war vor allem die SPD, die auf höhere Hürden gedrängt hatte, wohl mit Erfolg. Bundesbauminister Horst Seehofer hat die schärferen Regeln nun doch im aktuellen Entwurf mit berücksichtigt, nachdem es vorher so aussah, als seien sie vom Tisch. Für Rainer Wild vom Berliner Mieterverein sind die Regeln aber nicht streng genug.
Wir gehen also davon aus, dass hier zwar ein Etikett geschaffen wird. Ja, wir schränken die Umwandlung von Miete in Eigentumswohnung ein. In der Praxis wird es aber wieder massiv unterlaufen werden. Der Verdrängungsdruck wird leider nicht so reduziert werden, wie das noch über den Wohngipfel 2018 versprochen wurde.
Den Mieterverbänden geht das Gesetz nicht weit genug. Der Eigentümerverband Haus und Grund sieht hingegen die Rechte von Eigentümerinnen und Eigentümern beschnitten. Der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jan-Marco Lutschak spricht bei der Genehmigungspflicht von einem Umwandlungsverbot, das nicht dazu beitrage, mehr Menschen die eigene Wohnung zu ermöglichen. Dabei geht es in dem Gesetz nicht nur darum, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren, auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. Sören Bartol von der SPD.
Wir erleben ja in allen Städten, das ist ja nicht nur Berlin oder München oder Hamburg, gucken sich die Unistädte an. Es gibt einfach Menschen, die lassen ihre Grundstücke liegen, um damit zu spekulieren. Und genau dieser Spekulation wollen wir mehr Herr werden, die wollen wir in den Griff bekommen. Da wollen wir den Kommunen Instrumente geben, diese Spekulation zu unterbinden.
Konkret werden Vorkaufsrechte für Grundstücke erweitert. Städte sollen Grundstücke einfacher erwerben können, damit darauf bezahlbare Wohnungen entstehen können. Städte können zukünftig Bauherren Vorgaben machen, damit sie günstige Mietwohnungen bauen. Lob kommt hierfür von Helmut Dedi, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Damit würden nach langem Vorlauf endlich Handlungsspielräume der Kommunen gestärkt, so Dedi. Und er mahnt, das Gesetz müsse nun zügig durch den Bundestag. Dort wird nun weiter verhandelt. Wie und ab wann die geplanten Regelungen am Ende auch gelten werden, ist unklar. Zumindest sind weitere Änderungen nicht ausgeschlossen.
Soweit Panayotis Gavrilis. Und wir bleiben auf dem Immobilienmarkt. Corona-Krise hin oder her. Bei Vonovia, Deutschlands größtem Wohnungskonzern, laufen die Geschäfte immer noch rund, auch wenn die Mietpreisbremse, wie es heute hieß im Quartalsbericht, den marktbedingten Mietanstieg verlangsame. Und dazu kommt in Berlin ja auch noch der Mietendeckel, der seit Februar Obergrenzen für die Miete vorschreibt. Und ab dem 23. November greift dann sogar die zweite Stufe, dann müssen zum Teil Mieten gesenkt werden. Das betrifft Unternehmen wie Vonovia, aber auch Mieterinnen und Mieter, die eine Wohnung suchen. Wie hat sich der Berliner Wohnungsmarkt also verändert mit dem Mietendeckel? Sina Fröndrich hat nachgefragt.
Einige Haushalte in Berlin haben in den vergangenen Tagen Post erhalten, in der eine Mietsenkung angekündigt wird. Nach Schätzungen sind es 340.000 Wohnungen. Liegt die Miete 20% über einer bestimmten Obergrenze, muss gesenkt werden, so schreibt es der Mietendeckel vor. Dem folgen etwa die börsennotierten Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia. Sie senken die Mieten jeweils für 1/3 ihrer Wohnungen in Berlin. Deutsche Wohnen rechnet dadurch allein in diesem Jahr mit 9 Millionen Euro weniger Einnahmen. Bei Vonovia wird der Rückgang auf 10 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Größter Vermieter in Berlin ist das Land selbst mit mehreren landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. Diese senken die Mieten im Durchschnitt für jede 10. Wohnung. Wer bislang keine Post bekommen hat, sich aber sicher ist, dass eine Mietsenkung erfolgen müsste, dem empfiehlt Rainer Wild vom Berliner Mieterverein.
Ja, also wer auf Nummer sicher gehen will, der wird als erstes sich an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wenden, denn die haben eine extra Abteilung dafür eingerichtet, für den Fall, dass der Vermieter sich weigert, diese Senkung vorzunehmen. Dann wird die Senkung per Verwaltungsakt festgesetzt. Das heißt, der Staat wird tätig für den Mieter, um hier zu einer Senkung zu kommen.
Allerdings, ob die Senkung dauerhaft sein wird, das entscheidet sich erst im kommenden Jahr, wenn das Bundesverfassungsgericht über den Mietendeckel urteilt. Bis dahin gilt, die Mieten in Berlin sinken erst einmal. Der Eigentümerverband Haus und Grund spricht von einer Belastung für kleine private Vermieterinnen und Vermieter, die sich nun etwa auf Einbußen bei der Altersvorsorge einstellen müssten. Und auch für Wohnungssuchende hat der Deckel teils negative Effekte. Eine Auswertung des Immobilienportals Immobilien-Scout24 hat ergeben, das Gesamtangebot an Mietwohnungen hat sich deutlich verringert, seit September 2019 um gut 40%. Und das habe nicht nur etwas mit der Corona-Pandemie zu tun, sagt Immobilienökonom Michael Vogtländer vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Die Vermieter sind nicht mehr wirklich bereit, zu den Konditionen zu vermieten. Sie überlegen zum Beispiel auch mehr zu verkaufen. Das ist nämlich auch beobachtbar auf den Immobilienportalen, dass die Angebote im Verkaufsmarkt, im Eigentumsmarkt deutlich gestiegen sind, entgegen dem allgemeinen Trend. Also das heißt, Vermieter versuchen zu verkaufen oder sie halten die Wohnung zum Beispiel frei für Familienangehörige, für Freunde. Das heißt, der Markt wird insgesamt kleiner und der Zugang zum Mietwohnungsmarkt wird gerade für sozial schwächere Haushalte schwieriger.
Auch beim Berliner Mieterverein ist von einem immensen Einbruch beim Mietwohnungsangebot die Rede. Rainer Wild nennt noch weitere Gründe dafür. Zum einen werden Wohnungen seltener aufgegeben, weil man nicht absehen könne, wie viel man für eine neue Wohnung tatsächlich zahlen müsse. Denn inzwischen werden zwei Mieten vereinbart. Für den Fall, dass der Mietendeckel verfassungswidrig ist, wird eine höhere Miete festgehalten. Ein weiterer Grund für das knappe Angebot: die hohe Sicherheit in den bestehenden Mietverhältnissen.
Einfach deswegen, weil wir mit dem Mietendeckel einen Schutz vor Mieterhöhung haben. Das heißt, die Fluktuation ausziehender Mieter einfach sehr gering ist. Modernisierungsbedingte Mietsteigerungen, die häufig zu einem Verlassen der Wohnung geführt haben, sind im Moment nicht mehr anzutreffen.
Es verschiebt sich also schon jetzt einiges auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Wohnungen werden eher verkauft als vermietet und es wird weniger Wohnraum frei. Eine Wohnungssuche in Berlin scheint damit noch schwieriger geworden zu sein, als sie es vielleicht ohnehin schon war.
Wie sich der Mietendeckel in Berlin auswirkt, berichtete Sina Fröndrich. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der es um das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Fehmarnbelt-Tunnel geht.
Überrascht von der Deutlichkeit der Entscheidung zeigt sich die neue Osnabrücker Zeitung. Damit haben die Leipziger Richter auch ein Zeichen für künftige Streitfälle gesetzt. Nicht mal die von den dänischen Projektierern übersehenen Riffe auf der Tunneltrasse waren für die Richter ein Grund, die Pläne erstmal zu stoppen. So ist es verständlich, dass die klagenden Umweltverbände empört sind über das Urteil. Denn die Richter schlagen einen neuen, planungsfreundlichen Kurs ein. Das dürfte dazu führen, dass es die Verbände künftig schwerer haben, die Interessen der Natur durchzusetzen. Die Tageszeitung Taz aus Berlin findet: Die 18 Kilometer lange Betontrasse zwischen den Inseln Fehmarn und Lolland ist eine gigantische Fehlinvestition mit eingebautem Öko-Gau. Die Planer dachten, typisch 20. Jahrhundert, alles werde immer mehr, größer, schneller. Dabei sind die prognostizierten 8000 Autos pro Tag zu marginal für so viel Zerstörung und Kosten. Die deutschen Kosten für die Anbindung des Tunnels haben sich zuletzt auf 4 Milliarden Euro verfünffacht. Unschätzbar die Kosten für die Natur. Anders sieht es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dass nun die Bauarbeiten bald beginnen dürften, ist eine positive Überraschung, zumal das oberste deutsche Verwaltungsgericht die Planer in Fällen wie der Elbvertiefung zuletzt zu aufwendigen Nachbesserungen verdonnert hatte. Für den großen Jubel dürfte es aber auch im Fall des Ostseetunnels zu früh sein. Manche Frage, etwa zu geschützten Riffen, muss wohl in einem weiteren Verfahren gesondert geklärt werden. Dass der Tunnel ganz scheitert oder um Jahre zurückgeworfen wird, scheint aber nun fast ausgeschlossen.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Intensivbetten werden langsam knapp in Berlin. Dazu gleich mehr in Deutschland heute nach den Nachrichten, dann mit Sabine Schmidt am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.